Philipper, Kapitel 1, 3 bis 6. Ich danke meinen Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch mit Freuden, wegen der Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Also, ich freue mich, dass fast alle mit dabei sind, und freue mich an der Teilnahme am Evangelium. Und ich sage das, wie der Paulus das sagt, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der Herr, der ein gutes Werk in uns allen angefangen hat, es auch vollenden wird. Er hört nicht auf, er lässt uns nicht fallen, er lässt uns nicht hängen. Der Herr ist für uns, er ist mit uns. Der Herr ist der Herr und er hört Gebete, und auf das können wir uns wirklich verlassen. Weil das Evangelium ist eine gute Nachricht. Der Paulus nennt das Evangelium das Wort vom Kreuz. Das heißt, die gute Nachricht von unserer Erlösung und Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus und an das, was am Kreuz geschah. Er schreibt es im 1. Korinther 1, 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Dann nennt er das Evangelium das Wort vom Kreuz. Ja, für die, die verloren gehen, also nicht, weil sie verloren gehen, ist denen eine Torheit, sondern weil sie es als Torheit anschauen, gehen sie verloren. Da muss man das nicht falsch verstehen. Aber wir, für uns, die wir es glauben und dadurch gerettet werden, ist es Gottes Kraft. In diesem Evangelium, in diesem Wort vom Kreuz, steckt Gottes Kraft drin. Und das müssen wir uns immer wieder auch geben. Das Wort vom Kreuz ist die zentrale Sache des Evangeliums. Das, was da am Kreuz geschah, diese Opferung Jesu für uns, das ist die zentrale Botschaft des ganzen Evangeliums. Und dieses Wort vom Kreuz muss in den christlichen Gemeinden die Hauptsache sein. Oder bei denen, die es aus dem Blickfeld ein bisschen verloren haben, muss es wieder die Hauptsache werden. Ja, weil nicht das, was wir tun, ist das Wichtigste, sondern das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist das weitaus Wichtigere. Es ist viel wichtiger als unsere Werke, denn ohne die Grundlage dieses Erlösungswerk am Kreuz, dieses Wort vom Kreuz, ist auch ein menschliches Werk nichts wert. Unmöglich, dass mit Werken jemand gerechtfertigt wird, dass mit Werken irgendjemand sich die Erlösung verdienen könnte. Es geht einfach nicht. Es geht nur über das Glauben an das Evangelium und die Gnade Gottes dadurch anzunehmen. Nur in den meisten Gemeinden wird den Leuten gepredigt, was sie tun und was sie lassen müssen, um Gott zu gefallen. Angefangen von den 10 Geboten, aber auch sehr viele neutestamentliche Gebote werden gepredigt. Da werden die Anweisungen des Paulus so als Gebot hingestellt. Ja, wenn du das nicht tust, dann so ungefähr. Aber so ist es nicht gemeint. Und das drückt eigentlich dieses Werk vom Kreuz in den Hintergrund. Eigentlich zur Nebensache. Ja, man sagt, ja, das wissen wir schon, dass Jesus gekreuzigt ist. Das brauchst du uns nicht erzählen. Aber man muss. Ein Christ muss dies, ein Christ muss jenes, ein Christ muss Punkt, Punkt, Punkt. Und ich nenne das wieder ein Aberglauben, weil ja, aber man muss. Und genau das ist das Problem, dass die Christenheit eigentlich von Gott wieder getrennt hat. Ja, es wird viel gemacht und getan, aber es ist wenig von Gott. Und das ist verkehrt rum. Man sicher, es gibt Dinge, die uns die Bibel lehrt, auch das Neue Testament, wie wir leben sollen, was gut ist für uns, was schlecht ist für uns, was wir tun und was wir lassen sollen. Aber erstens darf es nicht die vorherrschende Botschaft sein. Und zweitens ist es auch gar nicht so gedacht, wie der Paulus das geschrieben hat. Ja, wenn das die Botschaft ist, wie der Gebot hin und her und so weiter, dann schleicht sich nämlich ganz schnell ein religiöser Geist und Verdammnis ein. Und diese Geister, die geben sich ganz gerne als der Heilige Geist aus. Und dann meinen manche, das ist der Heilige Geist, und er ist es gar nicht. Und das ist schlecht. Dieser religiöse Geist, diese Werksgerechtigkeit, das zerstört die Freude an der Erlösung. Ihr habt einfach schon zu viele Christen erlebt, die waren Feuer und Flamme mit Jesus, und dann ist ihnen Falsches gepredigt worden, und dann ging das zurück und zurück und zurück, und die Freude war weg. Es wurden ihnen Lasten und schwere Decken auf das Herz gelegt, und der religiöse Geist hat den Heiligen Geist dann übertüncht und die ganze Sache lebt nicht mehr. Ja, das ist schlecht, weil die Botschaft muss immer ausgerichtet sein auf das Erlösungswerk. Aus Glauben, nicht aus Werken. Ja, dieser antichristliche Geist ist der religiöse Geist und ist die größte Gefahr für die Christenheit. Da muss man einfach ganz stark aufpassen, weil es klingt alles sehr logisch und klar, steht ja auch in der Bibel, die Gebote und dieses und jenes. Aber wenn das Echte, das Wahre verdrängt oder zudeckt, dann ist es nicht mehr richtig. Ja, du kannst Gott nicht mit deinen Werken, mit Gebote halten, beeindrucken und seinen Segen damit dir zu verdienen oder so. Weil dieses Verhalten ist genau das, was die Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse hervorbringt. Das selber entscheiden wollen, das ist gut, das ist böse, das darf man tun, das muss man lassen. Genau das ist die Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Von dem Baum soll man nicht mehr essen, das hat uns der Adam schon eingebrockt. Und seit Adam steckt es aber in den Menschen drin. Ja, das ist Gott gefallen aus Werken. Gutes tun, Böses lassen und doch nicht schaffen und so weiter. Und wenn man es genau liest, also Gott hat nicht Adam eigentlich also ein Gebot gegeben, so, das darfst du nicht, sondern es war eher eine Warnung. Er hat gesagt, wenn du davon isst, ja, wird dieses und jenes geschehen, das heißt, er wird sterben. Ja, lass das lieber sein, weil da kommt nichts Gescheites dabei raus, sozusagen. So hat Gott das Adam mitgeteilt. Und diese Frucht, dieses Werksgerechtigkeit, sie trennt uns unterm Strich vom Baum des Lebens, sie hat uns den Tod gebracht. Ja? Seitdem sterben die Menschen, vorher mussten sie nicht sterben. Und heutzutage ist es eben so, die Christen, die sich da wieder drauf einlassen, auf Werksgerechtigkeit, Gebote und so weiter, die fallen aus der Gnade, sagt Galater 5,4. Und ich sage dir eins, wenn du aus der Gnade fällst, dann hast du die Arschkarte gezogen. Ja, na, ich bin nicht. Ja, nicht schwarz und nicht weiß. Das ist irgendwie so ein Christ, aber doch nicht. Ja, funktioniert einfach nicht. Also das ist eine ganz blöde Situation. Die Frucht des Baumes hat egoistisches Verhalten hervorgebracht. Und das kennt man ja, wenn man die Menschen so anschaut, unterm Strich sind alle Menschen mehr oder weniger egoistisch veranlagt. Und dann haben sie Religionen erfunden, weil sie von diesem Baum gegessen haben. Religionen mit Regeln, mit Riten, mit Vorschriften und keine Gnade, sondern Werke. Also Religion übergeht die Gnade. Für Religion ist es einfach an Jesus und sein Kreuzeswerk zu glauben, viel zu billig. Da kann man selber, da kann der Egoismus nicht punkten, da kann das Werk nicht punkten, das ist der Religion zu billig. Und die Religion zerstört die Gnade und den Glauben. Ja, da wurden schon ganze Gemeinden geistlich zerstört. Wenn religiöse Leute die Oberhand bekommen, dann geht es den Bach runter mit der Gemeinde. Aber wir müssen fixiert bleiben auf dem Wort vom Kreuz. Aber wir Menschen sind von Gott nicht dazu geschaffen, um seine Gebote zu halten. Das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck. Gott möchte mit seinen Menschen, mit uns allen Beziehung haben. Das ist der Zweck der Sache. Und deshalb kam das Wort vom Kreuz, damit wieder eine Beziehung aufgebaut werden kann. Ja, der Vorhang im Tempel ist zerrissen, das heißt, die Trennung ist beseitigt, das trennende Element, die Sünde ist beseitigt, sie wurde gesühnt mit dem Opfer seines Fleisches und Blutes. Und jetzt können wir mit Freimütigkeit wieder hinzutreten zum Gnadenthron. Aber so viele Christen tragen schwere Lasten der Verdammnis mit sich herum. Verdammnis und eigentlich Gesetzlichkeit. Verdammnis ist die Folge von Gesetzlichkeit. Aber das ist nicht Gottes Sache, das kommt nicht von Gott. Das hat Gott nicht eingeführt. Und das, was von Mose war, das war zu der Zeit für die Israeliten, aber nie für uns und in dieser Zeit schon gar nicht. Wir sind in der Gnadenzeit. Und die Bibel sagt, wer das Werk des Kreuzes nicht so richtig einordnet, nicht richtig beurteilt, das heißt, nicht als so das Wichtigste und nicht als maßgeblich anerkennt, sondern eher religiöse Riten bevorzugt, der bringt sich selber unter ein Gericht. Es ist nicht die Sünde oder das Übertreten von irgendwelchen Geboten, das Menschen ins Gericht bringt, sondern diese Trennung von Gott, dieses selber entscheiden wollen, das ist das Problem eigentlich. wenn ich jetzt das lese zum Thema Abendmahl, weil da führt es der Paulus ja auf. 1. Korinther 11, 29 und 30. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil sind entschlafen. Also haben Christen aus dem Abendmahl, möchte ich fast sagen, eine Art Verdammnismahl gemacht. Ja, weil prüfe dich zuerst selber, ob du nicht ein Sünder bist, ob du nicht irgendwas irgendwann irgendwo angestellt hast. Und weil wenn du da nicht vorher Buße tust, dann wirst du gerichtet oder dann bringst du dich selber unter das Gericht. So wird es den Leuten gepredigt. Aber um das geht es hier gar nicht. Ja, geht uns darum, weil da haben sich die Korinther getroffen und der eine, der war, wohlhabend war, der hat viel zum Essen mitgenommen und hat sich vorher schon seinen Bauch vollgeschlagen und getrunken und der andere, der Arme, hat nichts dabei gehabt, den hat er nichts gegeben und so weiter. Das, wenn du die Vorgeschichte liest im 1. Korintherbrief, dann müssen wir da drauf kommen. Und da kommt das Problem dann, dass sie sich selber unter ein Gericht bringen. Und sie haben nicht dieses Abendmahl, dieses Opfer des Leibes des Herrn nicht richtig eingeordnet. Die haben nicht richtig beurteilt. Ja, die haben da ein Essensmahl draus gemacht, dass sie satt geworden sind und vielleicht sogar betrunken heißt. Ne? Also Vermischung. Also um das geht es nicht beim Abendmahl, um satt werden oder um betrunken zu werden mit zu vielen Wein. Und das war das Problem. Und deshalb haben sie sich selber unter ein Gericht gebracht. Ja, und dann sind teilweise die Leute sogar vorzeitig gestorben, weil es den Leib Christi, das Opfer, ja, nicht missachtet, aber wenig beachtet haben. Ja, vielleicht Gaudi draus macht oder was weiß ich. Also wir müssen dieses Opfer am Kreuz, dieses Wort vom Kreuz, richtig beurteilen, was ist da wirklich geschehen. Ja? Nicht, ja, die religiösen Leute, ja, wissen wir, dass da gekreuzigt ist. Man muss wissen, was ist am Kreuz tatsächlich passiert. Und da muss man seinen Glauben drauf richten. Was hat er da getan? Weil wenn wir das richtig machen, dann essen wir durch das Abendmahl wieder vom Baum des Lebens, wenn man es einmal so zurückverfolgt. Weil Jesus ist das Leben und dann ist Jesus der Baum dieses Lebens. Und wenn wir davon essen, haben wir ewiges Leben und dann fließt auch dieses Leben, diese Lebenskraft des Geistes durch unsere Leiber und dann werden wir nicht vorzeitig entschlafen, weil die Kraft des Geistes uns durchflutet. Also so lasst uns einfach wieder feststehen auf dem Wort vom Kreuz und den religiösen Geistern und ihre Lügen standhaft widerstehen. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Das war Jesu Worte, bevor er starb. Es ist vollbracht und niemand kann es rückgängig machen. Es ist gültig in Ewigkeit. Es steht fest. Ja, und wenn es in dir auch feststeht, dann bist du ein glücklicher Mensch. Der Beweis ist Johannes 19,30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Ja, es ist vollbracht. Was meint er damit? Die Erlösung der Menschheit ist vollbracht. Er hat sein Leib für unseren Leib geopfert und sein Blut zur Reinigung unseres Blutes. Jetzt müssen wir wissen, was da passiert ist. Er hat sein Leib für unsere Leiber und sein Blut für unser Blut. Blut ist eine wichtige Sache im geistlichen Verständnis. Wenn ich mal lese, was Jesus sagte beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern, Matthäus 26, Abvers 26. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Also wir sehen, die mussten dort seinen Leib essen und sein Blut trinken. Und genau dasselbe tun wir im Glauben heute, wenn wir Abendmahl feiern. Ja, bei denen war es dann auch Brot und Wein. Ja? Weil sie haben ja nicht von Jesus selber abgebissen, aber das ist im übertragenen Sinn, hat er ihnen das mitgeteilt. Also beim Abendmahl essen wir seinen Leib und trinken sein Blut. Ja, auch wenn es ein Brot ist und ein Wein ist. Aber durch Glauben ist es sein Leib und es ist sein Blut. Und damit nehmen wir das, was sein Leib und sein Blut für uns erwirkt hat am Kreuz, in uns auf. Das ist nicht Humbug, ja, das macht Sinn. Gott ist ein Gott des Glaubens und er hat es uns eh unwahrscheinlich einfach gemacht, dass wir hier anstelle seines echten Leibes und Blutes eben Brot und Wein benutzen darf. Sein Leib und sein Blut, also das Brot und Wein ist genauso viel, als wäre es sein echter Leib und sein echtes Blut. Und das wirkt auf uns, weil wir das ja, durch den Mund unterm Strich aufnehmen. Jesus sagte in Johannes 6, ab Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch, wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben, wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Also sehr ausführlich hier von Johannes geschrieben. Also wer isst und trinkt, hat ewiges Leben und er wird auferstehen. Das ist eine Aussage. Und wer isst und trinkt, der bleibt in ihm und er in uns. Auch ganz eine wichtige Aussage. Und wer isst und trinkt, der wird leben, ja, so wie auch er um des Vaters Willen gelebt hat, so leben wir um seinetwillen, wegen ihm unterm Strich. Und jetzt vergleicht der Johannes das hier noch mit dem Manna, das Gott den Israeliten bei Mose gab. Und da heißt es, ja, die haben zwar auch dieses Brot gegessen, dieses Manna, aber sie sind gestorben. Aber wer dieses Brot isst, den Leib Jesu Christi, der hat ewiges Leben. Also selbst da man es nicht falsch versteht, unser irdischer Leib, okay, der wird irgendwann sterben, außer Jesus kommt vorher und wir werden umgestaltet, entrückt. Das ist ein ganz anderes Thema, aber ansonsten wird der irdische Leib irgendwann sterben und wir sind in einem Nu beim Herrn. Aber wir leben. Ja, uns wird nicht der Tod holen, sondern uns holt Jesus. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Mensch ohne Glauben an Jesus, dann wird irgendwann der Tod umbringen, auf Deutsch gesagt. Der Tod ist ein böser Geist. Aber wir werden nicht vom Geist des Todes umgebracht, ermordet unterm Strich, sondern wenn der Herr sagt, jetzt reicht es, dann kommst du in einem Moment zum Herrn und dein Leib stirbt. Den brauchst du ja dann nicht mehr, weil der Herr gibt dir einen neuen Leib, einen himmlischen, geistlichen Leib. Und er sagt hier, dieses Brot Jesus ist besser als das Manna bei Mose, weil dieses Brot Jesus gibt uns Leben. Das konnte das Manna nicht tun. Das Manna war bloß irdische Speise, dass sie nicht verhungert sind. Ist auch gut, wunderbar. Und was das jeden Morgen auf dem Boden gelegen ist, war ein großartiges Wunder. Das möchte man jetzt hier nicht irgendwie schlecht reden. Aber im Vergleich zu dem Brot, das Jesus ist, ja, ist es einfach weniger wert, sagen wir mal so. Durch das Essen von Brot und Wein, Fleisch und Blut Jesu, empfangen wir Leben, empfangen wir Lebenskraft aus dem Himmel, aus dem Geist, aus der Ewigkeit. Ja, das ist auch dieser Ausdruck ewiges Leben. Es kommt aus der Ewigkeit Leben zu uns und durchdringt uns und hält uns frisch und gesund und erfüllt uns mit göttlicher Kraft. Und Jesus, wenn wir jetzt mal schauen, die beiden Dinge, einmal der Leib und einmal das Blut, beides hat er geopfert. Ja, seinen Leib, das heißt sein Fleisch, hat er geopfert für unseren Leib. Ja, seinen natürlichen, irdischen, menschlichen Leib hat Jesus geopfert für unseren natürlichen, irdischen Leib. Weil die Schrift sagt uns ganz klar, er trug unsere Leiden, Krankheiten, Gebrechen, unsere Armut, den Fluch und die Sündenstrafe an seinem Leib, an das Kreuz und hat es mit in den Tod genommen, mit ins Grab genommen. Jesus hat für uns, wenn man so schön sagen kann, die Opferrolle eingenommen. Jetzt haben wir nicht mehr die Opferrolle, wenn wir auf ihn schauen, ja, wenn wir das Wort vom Kreuz in die zentrale Mitte stellen, dann sind wir nicht mehr in der Opferrolle. Aber viele Menschen und auch Christen sehen sich in der Opferrolle. Ach, ich armer Sünder, mich erwischt denn es dauernd irgendein Problem und irgendeine Schwierigkeit und irgendwas. Warum ist das in meinem Leben so kompliziert und so Ding? Und und was habe ich gerade verbrochen? So denken viele. Aber dieses Denken, das zeigt auf, der Blick ist nicht auf dem Wort vom Kreuz. Und darum muss der Blick zentral auf das Wort vom Kreuz gerichtet sein, weil dann merkst du, hey, ein anderer wurde für mich geopfert. Er hat die Opferrolle übernommen. Ich brauche sie ja nicht mehr. Ja, für manche ist das sogar schlimm, weil die suhlen sich in so einer Opferrolle. Sie geben sich gern so komisch demütig und schau, wie schlecht es mir doch immer geht. Wir wollen ein wenig Mitleid haschen oder so. Aber das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht Mitleid haschen. Wir können sagen, hey, wir sind die Erlösten des Herrn. Wir sind nicht mehr Sünder, wir sind Gerechte, wir sind Kinder Gottes, wir haben den Segen geerbt. Das ist unsere Aussage. Nicht das Haschen nach Mitleid und Opferrolle. Wenn ich lese 1. Petrus 2,24, wo der Petrus schreibt, Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Und dann kannst du auch in Jesaja Kapitel 53, Vers 3 bis 11 nochmal nachlesen, wo es ausführlicher drin steht. Wenn du das hier liest, wir sind, damit wir den Sünden abgestorben sind. Hey, abgestorben. Ja, stell dir mal irgendwas vor, das abgestorben ist. Ja, eine Pflanze, die abgeschnitten wurde, die stirbt ab, oder? Abgestorben. Da ist nichts mehr. Und wir sind der Sünde abgestorben. Warum? Verstehe ich immer nicht, warum sich Christen dann immer noch als Sünder sehen. Da steckt dann der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse noch zu stark drin. Wir müssen die zentrale Botschaft vom Kreuz in die Mitte stellen. Dann siehst du, da ist das Opfer gebracht. Jetzt bin ich den Sünden abgestorben. Die Sünden sind gesünd. Ich bin gerecht gemacht und so weiter. Und wenn wir sein Fleisch essen, nehmen wir damit seine Gesundheit, seinen Segen, seinen Reichtum, seine Gerechtigkeit in uns auf. Wenn wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken, weil sein Leib ist dafür geopfert worden, damit wir Heilung empfangen können. Geopfert zur Heilung unserer Leiber und sein Blut ist geopfert zur Reinigung unseres Blutes. Die beiden Sachen, also sein Leib für unseren Leib zur Heilung und sein Blut ist geopfert zur Reinigung unseres Blutes. Was meinen wir hier? Zur Reinigung unserer Abstammung, unserer adamitischen Abstammung und der sündigen Blutlinie. Weil bevor dass du Jesus angenommen hast, warst du ein Nachkomme Adams. Und damit warst du in dieser sündigen Blutlinie drin gesteckt. Jesus hat es mal ausgedrückt in dem unedlen Ölbaum. Und dann bist du ausgepfropft worden und bist in einen edlen Ölbaum eingepfropft worden. Ja, in den heiligen Stammbaum von Abraham her und von Jesus. Und er sagt, durch sein Blut, das wir trinken, sind wir gereinigt von aller Sünde, vor allem von der Sünde, die du geerbt hast, ja, von Adam und Eva her oder auch von deinen direkten Vorfahren. Und das ist auch so ein Punkt, wo so viele Christen hängen, weil ihnen gesagt worden ist, du hast eine Vorfahrenschuld an dir. Weil deine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern oder sonst irgendwas dieses und jenes Böse getan haben, geht es dir deshalb so schlecht. Ja, du hast eine Vorfahrenschuld und so weiter wird dann gelehrt. Und die muss man dann erst brechen und so weiter. Aber schau auf das Kreuz, dafür ist sein Blut vergossen worden am Kreuz. Und wenn du das Blut trinkst, dann reinigt es deine Blutlinie, deine Erblinie. Dann ist da Schluss, du bist nämlich da eine neue Schöpfung geworden. Neu gestartet, Reset ist mit dir gemacht worden. Das Alte ist vergangen und ein neuer Mensch ist geworden. Und ich sage, das ist das Beste, das dir und mir je passiert ist. Das ganze Geld der Welt zusammen, wenn du es nimmst, ist Dreck dagegen. Das ist viel mehr wert, als wir uns das vorstellen können. Wir werden sehen, wenn wir mal beim Herrn direkt sind. Und werden merken, wie wenig wert das Zeug dieser Welt war und wo man vielleicht so lange dran gearbeitet hat oder das Herz dran gehängt hat und doch nicht mitnehmen hat können und wie herrlich es in seiner Herrlichkeit ist. Also das ist das Beste, das uns je passiert ist, dass er sein Blut für uns geopfert hat, dass unsere Blutlinie eben durchtrennt wurde und ein Neustart stattgefunden hat. Wenn du vergleichsweise anschaust, dann, ich weiß nicht, ob man vom Himmel dann rüberschauen kann in den Bereich der Hölle, da wo die sind, die das Blut abgelehnt haben, die das Blut Jesus sozusagen mit Füßen getreten haben, in der ewigen Verdammnis sind und nur noch gepissackt werden und vielleicht dauernd die Situation vor Augen haben, wo ihnen jemand das Evangelium gepredigt hat und sie haben es abgelehnt und sie könnten sich wahrscheinlich 1000 Mal in den Arsch beißen, dass sie das abgelehnt haben und es hört niemals auf dort. Die ganzen Sünden werden ihnen dauernd vor Augen geführt, was sie verbrochen haben. Vielleicht ist so, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, das ist eine furchtbare Situation. Ja, schlimm, oder? Vor allem endlos. Und das haben wir gerettet vor dem. Wir waren auch in der Schiene. Wir waren in derselben Blutlinie wie die Sünder. Aber der Herr hat die Blutlinie mit seinem Blut gereinigt, weil er für uns zur Sünde geworden ist. Personifizierte Sünde am Kreuz. Da sehen wir wieder, das macht Sinn, wenn die Botschaft vom Kreuz zentrale ist in unserer Gemeinschaft, in der Lehre und in allem. Ja, man kann ein paar andere Punkte einfach mit hinzufügen, das ist nicht verkehrt. Aber es darf nie diese Botschaft aus dem Zentrum gelangen. Du kannst dann auch wieder Bekenntnisse machen, weil ich weiß, dass das A und O der Sache ist, weil einfach bloß glauben, aber nicht handeln und nicht reden, ist, kommt nicht so gut an, so ungefähr im Himmel. Du kannst zum Beispiel sagen, durch das Opfer des Leibes Jesu für meine Krankheiten gehört mir Heilung für meinen Leib. Zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen holprig geworden, aber so könnte man es sagen. Oder durch das Opfer des Blutes Jesu ist mein Blut von jeglicher sündigen Erblinie gereinigt und erlöst. Meine Sünde ist gesünd. Das sind so ein, zwei Sätze. Immer wieder mal, wenn es dir einfällt, dann lass sie raus aus deinem Mund. Wichtig. Die Werkzeuge, die der Herr uns gegeben hat, sollen wir anwenden. Und da ist dieses Bekennen der Wahrheiten ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil dein Glaube und das darauf folgende Bekennen aktiviert das, was du glaubst. Und das macht die geistliche Realität unserer Erlösung im Natürlichen sichtbar und greifbar. Ja, es ist so schön und gut, wenn du sagst oder denkst, ja, ich habe den Segen von Abraham geerbt, super. Aber wo ist er denn? Ja, das ist mehr Zweifel als Glaube. Der Glaube sagt, ich bin ein Erbe Gottes, ein Miterbe Christi, ich habe den geerbt und darauf stehe ich fest und das ist Fakt. Und das macht es greifbar. Dieser Glaube bringt was hervor. Das ist ja der zweifelnde Glaube, wo ist denn das dann, bei mir funktioniert es scheinbar nicht oder so. Das ist eigentlich kein Glaube. Zumindest keiner, der Gottes Gehörgang erreicht. Und wenn wir mal die Situation weitersehen, nachdem Jesus am Kreuz das vollbracht hat, dann ist er ja nach, glaub, 40 Tagen dann in den Himmel aufgefahren und hat dort dieses Opfer als unser hoher Priester. Der Hebräerbrief erklärt uns das in das vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, hat er das hingebracht. In den Himmel hat er es gebracht als unser hoher Priester. Und er kam dort nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern er kam dort an mit seinem eigenen Blut und ist in das Heiligtum hineingegangen und hat für uns eine ewige Erlösung erworben. Das kannst du im Hebräer Kapitel 9 einmal nachlesen. Und dann sagt er hier weiter, wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinigung des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Und das ist Aussage. Wie viel mehr das Blut des Christus? Ja, nicht Blut von irgendwelchen Tieren, sondern das Blut des Christus reinigt unser Gewissen von der Verdammnis, von der Frucht des Baumes, von der Erkenntnis von Gut und Böse. Ja, von dieser Verdammnis, von diesem Drang nach Werksgerechtigkeit, von diesem Drang, ich muss etwas tun, um Gott zu gefallen, um mir den Segen zu verdienen. Davon reinigt uns sein Blut. Sehen wir, wie wertvoll dieses Blut ist, das am Kreuz vergossen wurde. Und so ging dieser Jesus, also unser Hohepriester, in den Himmel und hat sich selber als Opfer dort vor den Thron Gottes gebracht, so wie vorher eben menschliche Hohepriester in den Tempel ins Allerheiligste gegangen sind. Jetzt, wenn man sich das vielleicht mal so vorstellt, wie Jesus als unser Hohepriester voller Freude zu seinem himmlischen Papa zurückgekommen ist. Und vielleicht hat er gesagt, Jesus hat immer Abba gesagt, ne? Nicht Papa, sondern Abba. Abba, ich habe es getan. Es ist vollbracht. Ich habe die Menschen erlöst. Ich habe bezahlt für sie. Hier ist mein geopfertes Fleisch und hier ist mein Blut. Jetzt sind sie endlich frei von der Sünde, von Tod. Ich habe Satans Herrschaft über den Menschen gebrochen. Der Satan ist entmachtet. Ich habe die Sünde der Welt gesühnt und habe sie weggenommen. Papa, ich habe es geschafft. Es ist vollbracht. So könnte man sich das vielleicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob es so war. Aber ich glaube nicht, dass Jesus so komisch, religiös, heilig da angekrochen gekommen ist, wie es manche irgendwo sich vorstellen oder darstellen. Jesus war mit seinem Papa eins. Ja, die zwei haben sich vollkommen geliebt und verstanden. Der ist da gekommen, hey Papa, ich bin wieder da, so ungefähr. Ich hab's vollbracht, ich hab's getan, ich hab's durchgezogen. Ja, er hat's durchgezogen, er hat das Erlösungswerk gemacht. Durch sein Opfer hat er die Sünde aufgehoben, steht in Hebräer 9,26. Das Lamm Gottes, hat Johannes der Täufer gesagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und das hat er am Kreuz getan. Das Wort vom Kreuz, diese Botschaft, ist das A und O für die Menschheit. Das A und O für alle Menschen. Für alle hat das getan, aber wenn sie es nicht annehmen und nicht glauben, wird es halt nicht wirksam. Das ist die Krux der Sache, weil Gott ein Gott des Glaubens ist. Sie wollen immer lieber noch eine Religion erfinden und wollen Religionskriege führen, weil meine Religion ist besser wie die vom Nachbarn, so ungefähr. Also das war nie der Plan Gottes. Der Plan Gottes war, ich liefere ein Opfer, einen eigenen Sohn, damit die Sünde wieder beseitigt ist, die durch Adam in die Welt gekommen ist. Also denke mal mehr darüber nach, meditiere darüber, lass es tief in dein Herz hineinfallen, dann wird es Frucht hervorbringen. Die Aussage, die Sünde ist aufgehoben, es ist vollbracht, da steckt so viel drin. Also viele Christen beschäftigen sich mit der Politik und mit Israel und den Kriegen und dem ganzen Zeug. Ja, kann man sich informieren, ist alles recht und gut. Aber wenn das so wichtig ist und damit die Botschaft vom Kreuz beseitigt ist, und dann war es nicht gut, die Sache, dann ist es schlecht. Und Jesus hat eben dieses Blut und dieses Fleisch in den Himmel gebracht und es wurde geprüft, ob es auch entsprechend perfekt und sündlos ist. Und es wurde als solches befunden und genau so ist es gültig. Ja, dieses Opfer war nach den himmlischen Gesetzesvorschriften rechtskonform, so kann man es vielleicht sagen. Und damit ist unsere Erlösung und unsere Rechtfertigung rechtskräftig geworden und besiegelt. Ja, deine und meine Erlösung ist rechtskräftig. Das ist besiegelt mit seinem Blut. Das ist gültig, es ist rechtswirksam. Du hast auch mit unterschrieben, als du dich bekehrt hast und dich taufen hast lassen. Der Vertrag steht. Ja, die Trennung von Gott ist damit aufgehoben. Du hast Zugang. Du kannst kommen, freimütig vor den Thron Gottes. Du hast den Zugang, du hast die Eintrittskarte, du hast den Segen, du hast alles, was mein ist, ist auch dein, hat der Vater vom verlorenen Sohn zum Bruder vom verlorenen Sohn gesagt. Ja, was mein ist auch dein. Warum hast du nichts genommen, um eine Party zu feiern mit deinen Freunden? Ja, der war gesetzlich, der war religiös, der Bruder vom verlorenen Sohn. Der hat immer bloß Werke getan, um seinem Papa zu gefallen. Was mein ist auch dein. Wir dürfen kommen zu ihm, zu unserem himmlischen Abba. Also glaube es, ich predige es immer wieder und ich predige es auch mir immer wieder, weil wir können immer noch wachsen in dieser Erkenntnis, in diesem Glauben. Und wir müssen alle zusammen immer wieder auch diese Bekenntnisse aus unserem Mund lassen, Glaubensbekenntnisse, nicht Lippenbekenntnisse, sondern Glaubensbekenntnisse, die auf der Wahrheit dieses Erlösungswerk stehen, weil das wirkt sich in der geistlichen Welt, in deinem und in meinem Leben sehr massiv aus. Dann werden die Auswirkungen des Erlösungswerks in unserem Leben immer mehr sichtbar. Also Glaubensbekenntnis aktiviert diese vollbrachte Tatsache, dass wir den Sünden gestorben sind, dass unsere Sünde gesühnt ist, dass unsere Erlösung rechtswirksam, besiegelt, rechtskräftig ist und so weiter. Und dieser Glaube macht Bahn für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist möchte Dinge tun für uns. Er möchte Wunderwerke tun. Wenn wir Galater 3,5 mal kurz einfügen, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Natürlich aus der Kunde des Glaubens. Darum predige ich Glauben, darum lesen wir die Schriften, darum wollen wir das Wort vom Kreuz in den Mittelpunkt stellen. Weil da kann man nichts tun dafür, da kann man bloß glauben. Du kannst nicht nochmal auch ans Kreuz sich heften lassen oder auch nochmal einen Schlag auf den Nagel geben oder irgendwas tun. Du kannst da nichts dazu tun. Du kannst es nur im Glauben annehmen. Und das macht Bahn für den Heiligen Geist, dass er Wunderwerke in deinem Leben wirkt. Das Einzige, was du eben tun kannst, ist glauben und auch aussprechen und dementsprechend dich auch so zu verhalten. Vielleicht kannst du auch so sprechen im Gebet. Heiliger Geist, du hast freie Bahn zu wirken, weil ich an das Wort vom Kreuz glaube. Heiliger Geist, du hast alle Rechte, um an mir und für mich zu wirken. Wegen dem Wort vom Kreuz. Nicht wegen deinen Werken, sondern wegen dem Wort vom Kreuz. Da steckt Gottes Kraft drin, in diesem Evangelium, in diesem Wort vom Kreuz. Und diese Kraft wird sich dann immer mehr und mehr freisetzen. Das heißt, das Evangelium, das Wort vom Kreuz, ist und bleibt die ausschlaggebende Sache in unserem Leben. Im Leben eines Christen, auch im Leben eines Ungläubigen oder irgendeinen Religiösen wird es nicht so sein. Aber für uns ist das Wort vom Kreuz die ausschlaggebende Sache. Weil es auch aus der Sicht Gottes die ausschlaggebende Sache ist. Ohne diese Sache am Kreuz wären wir alle verlorene Sünder. Alle auf dem breiten Weg ins ewige Verderben. Das ist eine Tatsache, kannst du nicht ändern. Und die Leute, die das leugnen und sagen, ja, gibt es ja nicht eine Hölle, gibt ja keinen Teufel, gibt ja kein Gericht, gibt ja keinen Gott. Ja, sie werden irgendwann abdanken und dann werden sie sehen, was es gibt. Aber dann ist einfach zu spät. Ist klar, dann ist zu spät. Hier auf der Erde muss man sich entscheiden. Darum soll auch das Evangelium den Leuten zumindest gepredigt werden. Und als Evangelium meine ich eben das Wort vom Kreuz. Aber nicht die Gebote und nicht irgendwas religiöses Zeug, sondern die zentrale Sache. An dem scheiden sich die Geister. Es ist der Glaube an Jesus und sein Erlösungswerk, der den Menschen vor Gott rechtfertigt und angenehm macht. Es geht einfach nicht anders. Durch Werke und Gebote ist keine Chance. Warum? Weil das würde Jesus nicht die Ehre geben. Wenn du was tun würdest, um Gott zu gefallen, hat Jesus nicht die Ehre. Dann bekommt immer der die Ehre, der Werk getan hat, oder? Wenn du aber das Werk von Jesus hochhältst, weil du es glaubst, dann kriegt er die Ehre und nicht du. Dann musst du eingestehen, dass du nicht die Ehre bekommst. Menschen, die immer selber die Ehre haben wollen, die tun sich schwer mit diesem Wort vom Kreuz. Sie sind aber unterm Strich stolz, hochmütig, egoistisch. Ja, da steckt schon wieder der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse drin. Der hat die Menschen egoistisch und hochmütig und stolz gemacht. Weil ich kann entscheiden, ich, das Ego. Ja, und dann kriegt er das Ego nicht die Ehre, sondern da kriegt Jesus die Ehre, wenn wir das Wort vom Kreuz in den Mittelpunkt stellen. Also lasst uns das nicht aus den Augen verlieren. Immer schauen, auf was richte ich meinen Glauben aus. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann sind wir uns auch unserer Erlösung sicher. Und wenn du dir deiner Erlösung sicher bist, dann hast du auch Freude am Glauben, Freude an dem, was du hörst und was du siehst, in der Bibel liest. Und wenn du nachdenkst, wie viel Gnade er dir erwiesen hat, dann steigt Freude in dir auf. Und ein freudiges Herz ist doch einfach viel angenehmer, als wie ein Herz, das in der Verdammnis steckt, wo schwere Lasten und Decken drauf liegen. Wenn ich jetzt zum Schluss noch ein paar Erlösungsfakten vorlese aus der Bibel. Epheser 1,7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Steckt schon wieder alles drin. Das ist das Wort vom Kreuz eigentlich. Oder Epheser 2,13. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Aber wir waren getrennt von Gott und durch das Blut von Jesus können wir wieder hinzutreten, sind wir wieder mit Gott vereint und versöhnt. Ja, versöhnt, das kommt jetzt dann auch gleich noch drauf. Kolosser 1, 19-22. Es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Wieder das, die Botschaft vom Kreuz. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Er hat uns versöhnt durch sein Fleisch, durch sein Blut, haben wir vorher gelesen, und hier schreibt er durch sein Fleisch, das er in den Tod gegeben hat. Und dadurch hat er uns heilig, tadellos und unsträflich gemacht und vor sich hingestellt. Also das Blut und das Fleisch, das er für uns geopfert hat. Deshalb sind wir nicht mehr ferne, Gottes ferne oder Gott getrennt, sondern wir sind Gott nahe. Er ist sogar in uns und durch den Geist in uns können wir mit ihm in Kontakt treten. Ja, dieses Bild, das die Religion von Gott vermittelt hat, er ist irgendwo im Himmel, irgendwo ganz oben und irgendwo ganz weit weg. Ganz eine hundsgemeine Lüge. Wir sind nicht mehr fern. Er ist nicht mehr fern. Wir waren fern, als wir noch Sünder waren, weil eine Trennung da war. Aber durch das Blutopfer von Jesus Christus sind wir nahe geworden, sind wir versöhnt worden mit Gott. Und wenn du mit jemandem versöhnt bist, dann wirft er dir nicht dauernd irgendwas vor, oder? Was du früher einmal angestellt hast und was du gerade noch für ein Bazi und für ein Gauner bist. Und wenn ich dich erwische, dann strafe ich dich aber so ungefähr. Das ist keine Versöhnung, oder? Aber durch das Blut des Christus und sein Fleisch, das geopfert wurde, sind wir mit ihm versöhnt. Gut, da sind wir jetzt fertig. Jetzt wollen wir den Herrn auch loben und preisen. Geliebte, seid um nichts besorgt. Seid um nichts besorgt. Lasst euch nicht Sorgen eintrichtern. Lasst euch nicht durcheinander bringen. Bleibt bei mir, schaut auf mich. Haltet fest an mir, spricht der Herr. Haltet fest an mir. Ich habe euch versöhnt. Ich habe euch von Anfang an geliebt. Ich habe für euch bezahlt. Ich habe alles ans Kreuz getragen. Bleibt an mir. Verlasst euch auf mich und verlasst euch nicht auf eigene Stärke, auf eigenes Wissen, auf eigene Werke und euer eigenes Können. Ihr werdet kläglich scheitern. Wer auf Fleisch vertraut, wird scheitern. Vertraut auf mich. Vertraut auf mich, spricht der Herr Jesus Christus. Ich will euer Hirte sein. Ich will euch führen. Aber ihr müsst auf mich schauen. Nur so kann ich euch führen. Schau, ihr Bruder, das Lamm sitzt auf dem Thron. Das Lamm Gottes sitzt auf dem Thron. Alle Herrschaft ist ihm gegeben. Yoloro varibolo rubadara bati brutu barasayanashi. Shula khate brutu arabadasediya. She brutu lavarasandairi varoshuanas. Es wäre töricht, wenn man so einen Hirten hat, so einen mächtigen Herrscher, und nicht mit ihm zu gehen, nicht auf ihn zu vertrauen, nicht ihm nachzufolgen, auf anderes zu schauen, auf eigene Wege zu gehen. Es wäre Dummheit. Du schaut auf mich, spricht der Herr. Schila brurukui achai sanas umduanas. Schi, empfangt von mir, spricht der Herr, empfangt von mir. Empfangt aus meiner Fülle. Wendet euch an mich, spricht der Herr. Ich kann euch helfen, ich kann euch die Lösung bringen. Ich bin euer Retter. Ich bin der Herr, euer Gott. Der euch liebt. Ich bin der euch liebt. Und denkt nicht, ich liebe euch wegen eurer Werke willen. Ich liebe euch, weil ich einfach Liebe bin. Ich liebe euch, weil ihr Geliebte seid, weil ihr liebenswürdig seid. Für mich, spricht der Herr, seid ihr liebenswürdig. Wenn es vielleicht nicht seid für Menschen, aber für mich seid ihr liebenswürdig. Deshalb ging ich ans Kreuz, spricht der Herr. Deshalb habe ich euch errettet. Deshalb habe ich bezahlt. Mit meinem eigenen Fleisch und Blut, mit meinem eigenen Leben habe ich für euch bezahlt. Es ist der größte Beweis meiner Liebe zu euch, dass ich mich selber für euch als Opfer gegeben habe. Warum zweifelt ihr an meiner Liebe? zweifelt nicht mehr an meiner Liebe. Zweifelt nicht mehr an meiner Liebe. Denn ihr seid Geliebte. Der Zweifel wirkt es ab. Zweifle nicht dran. Danke, Jesus. Danke, König Jesus. Empfangt seine Liebe, empfangt Offenbarung seiner Liebe. Offenbarung der Liebe Jesu Christi. Empfange Offenbarung darüber. Empfange Offenbarung. Große Gnade. Riesengroße Gnade. Der Reichtum seiner Herrlichkeit.